Deutschlandfunk.
DLF Magazin.
Heute mit Irene Geuer und mit viel Wahlkampf. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz machen in diesem Superwahljahr den Anfang. Wir besuchen die CSU bei ihrer Klausurtagung, die dieses Mal alles Klösterliche fehlt. Und wir schauen uns an, was Sprachförderung bewirken kann, wenn sie nicht nur auf Deutsch stattfindet, sondern auch in der Herkunftssprache der Kinder. Eine Frage taucht seit Monaten immer wieder auf. Könnte ein Markus Söder, CSU-Ministerpräsident in Bayern, Kanzlerkandidat der Union werden? Söder hat bei vielen Menschen außerhalb Bayerns durch seine Corona-Politik Punkte gemacht. Sie loben seine Konsequenz und seinen Schulterschluss mit Kanzlerin Merkel. Er selbst hat immer wieder betont, sein Platz sei in Bayern. Aber wo findet die traditionelle Winterklausurtagung der CSU-Landesgruppe in diesem Jahr statt? In Berlin, im Zentrum des politischen Geschehens auf Bundesebene. Offiziell ist die Absage an das Idyll von Kloster Seeon in Oberbayern mit der Pandemie begründet. In dem gebuchten Berliner Kongresszentrum wird hybrid diskutiert. Einige sind vor Ort, andere per Computer zugeschaltet. Alles anders als in den vergangenen Jahren. Ein Omen mögen manche der neuen Söder-Fans glauben. Also schauen wir uns das doch mal näher an. Katharina Hamburger hat für uns die Klausurtagung verfolgt. Frau Hamburger, wie lief das heute ab?
Nee, man muss sich das so vorstellen, dieses Kongresszentrum inmitten von Berlin, also es ist nicht mehr viel Idyll übrig, sondern sehr viel harte Urbanität. Der Alexanderplatz, dort steht dieses Kongresszentrum, also der Fernsehturm ist nicht weit weg, große Straßen. Und dann ist es so, dass wer dort ankommt, wer dort rein möchte, also Journalisten und Journalistinnen, Politiker, Politikerinnen, alle müssen am Eingang einen Corona-Test machen. Ich habe das heute auch gemacht. Erst wenn man dann ein negatives Testergebnis bekommt, darf man tatsächlich rein. Dann gibt es zwei getrennte Bereiche. Einmal für die Medien, für die Journalisten und Journalistinnen. Die haben dort einen Pressekonferenzraum. Dort haben wir feste Plätze. Am Platz ist keine Maskenpflicht, aber wenn man sich im Raum durch die verschiedenen Räume, Eingänge und so bewegt, dann muss man eine mindestens FFP2-Maske tragen. Und die Politiker und Politikerinnen, die ihre Klausur haben, haben einen eigenen Raum. Sozusagen überkreuzen tun sich diese beiden Räume nur, wenn es Pressekonferenzen gibt. Dann ist Alexander Dobrindt mit entweder dem jeweiligen Gast, Markus Söder zum Beispiel war vor Ort in diesem Pressekonferenzraum, oder dann steht dann wirklich neben einem Fernsehbildschirm, wo dann der jeweilige Gast zugeschaltet ist und eine Pressekonferenz gibt. Und es ist alles mit sehr viel Abständen, mit einem doch relativ aufwendigen Hygienekonzept.
Da kommt man sich ja auch nicht so richtig bei näher. Hat es eigentlich kein bayerisches Kongresszentrum gegeben, das diese hybride Aufgabe hätte lösen können?
Na, man hat tatsächlich überlegt, weil man eben eine zu Teilen Präsenzveranstaltung wollte, ob man es vielleicht nicht doch in Bayern machen kann. Das Kloster Seeon ist dafür einfach zu eng, zu klein. Da gibt es keine Räume, in denen man eben die Abstände einhalten kann. Dann kommt hinzu, wenn man aber eine größere Halle in Bayern, in München zum Beispiel finden würde, dann müssten ja trotzdem alle anreisen, also bis auf die Abgeordneten, die schon in München in Bayern sind, aber die JournalistInnen, aber auch die Mitarbeiter und MitarbeiterInnen, alle müssten anreisen und dann bräuchten alle auch noch Hotels. Und das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Aufwand, ein zusätzlicher, auch vom Infektionsschutz her, schwieriger Faktor. Und dementsprechend hat man gesagt, dann machen wir das in Berlin, dann ist es eben einfacher und besser, weil man auf eine Präsenzveranstaltung doch eben nicht verzichten wollte.
Trotzdem müssen wir noch mal auf dieses Kloster Seeon eingehen. Das hatte ja auch immer was Heimeliges, was Gemütliches, das so zu dieser CSU-Pass traditionsverbunden in der Region verhaftete, noch immer mit der Maßbier sozusagen. Vermisst da keiner was in diesem neuen Ambiente?
Doch, natürlich. Also ich glaube, das geht sowohl den Abgeordneten so, als tatsächlich auch uns Journalisten so. Also es wurden zwei, dreimal auch Fotos rumgereicht, wie es gerade in Seeon aussieht. Da liegt Schnee, da ist eben der Seeoner See, da ist der Chiemsee nicht weit. Da sind die Bilder einfach, das ist natürlich vor allem für Fernsehjournalisten und Journalistinnen und die Bildjournalisten und Journalistinnen wichtig. Für uns Radiomenschen ist es eher für die Beschreibung interessant. Und das ist in Berlin natürlich einfach noch mal was anderes. Dann fehlt nicht nur das, also nicht nur diese Atmosphäre, diese wirklich auch Klausuratmosphäre, dass alle auf einem Fleck sind, sondern es fehlt auch das, was eine Klausur zusätzlich ausmacht, nämlich, dass man als Journalistin die Möglichkeit hat, dann auch mal zu sagen, man trifft sich am Rande einer solchen Veranstaltung mit einem Politiker, mit einer Politikerin und tauscht sich aus. Wie war es denn jetzt im Gespräch mit Markus Söder? Wie war denn das Gespräch mit Angela Merkel? Was steht denn in diesem Jahr an? Wie ist denn die Stimmung? Das findet eben bei so einer Klausur in Berlin nicht statt. Es fehlt tatsächlich etwas, aber das ist so wie eben bei allen politischen Veranstaltungen im Moment in diesen Corona-Zeiten.
Ja, da können dann die Hintergrundgespräche manchmal wirklich nur noch mit dem Telefon stattfinden. Kanzlerin Merkel war ja heute da, weil sie ja auch in Berlin ist. Wir können uns ja alle noch daran erinnern, wie ein Horst Seehofer sie mal wie ja, ein Schulmädchen hat aussehen lassen wollen auf der Bühne. Das war heute wahrscheinlich anders.
Ja, das war tatsächlich anders. Also dieses Verhältnis zwischen CSU und CDU, das hat Angela Merkel heute mal als ein lebendiges Buch mit verschiedenen Kapiteln beschrieben. Und dieses Kapitel, das Sie gerade beschrieben haben, das zählt wohl eher zu den schwierigeren. Also das war ja 2015, als es den Streit zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel gab. Da war diese Szene eben auf dem Parteitag. Dann war tatsächlich auch die Klausur. Da war sie das erste Mal auf der Klausur der CSU eingeladen. 2016, da war die Stimmung eisig. Man hat stundenlang mit ihr diskutiert. Die CSU-Abgeordneten waren zum Großteil sauer eben über ihre Flüchtlingspolitik. Und dann kam das Jahr auch nochmal 2018. Das war sozusagen der Gipfel des Streits, wo es wirklich kurz vom Bruch der Fraktion zwischen CDU und CSU stand. Und es hat sich aber jetzt geändert. Also jetzt ist es anders. Und ich spiele einfach mal ein, wie Angela Merkel heute begrüßt worden ist von Alexander Dobrindt.
Liebe Angela, ich freue mich ausdrücklich, dass du meiner Einladung gefolgt bist, zur CSU zu kommen, auf unsere Winterklausur. Tagung. Es ist ein Zeichen der Geschlossenheit, was wir hiermit abgeben.
Und was auch Markus Söder gestern über Sie gesagt hat.
Die Bundeskanzlerin wird uns in der deutschen Politik und in der Führung der Politik sehr fehlen.
Also eine Bundeskanzlerin, die der CSU fehlt, das hätte man sich vor 3 Jahren wahrscheinlich nicht gedacht. Das ist jetzt anders. Man singt wirklich in der CSU Lobeshymnen auf Angela Merkel.
Sucht die CSU jetzt die Nähe zur Kanzlerin allgemein oder nur wegen der Pandemiepolitik?
Ich glaube, die Pandemiepolitik ist natürlich ein großer ausschlaggebender Faktor, weil man einfach sagt, da muss man jetzt zusammenarbeiten. Man steht als Regierungsparteien, die doch irgendwie eine Familie sind, nicht gut da, wenn man da gegeneinander arbeitet. Das hat aber eine längere Geschichte. 2018, habe ich gerade beschrieben, gab es diesen Streit zwischen CDU und CSU um die Zurückweisung an der Grenze. Und da haben beide Parteien, das muss man ganz deutlich sagen, wirklich in den Abgrund geschaut. Die haben gemerkt, wenn sie sich so streiten, wenn sie wirklich kurz vorm Bruch stehen, dann gutiert das auch die Wählerschaft nicht mehr. Dann gehen die Umfragewerte runter, dann profitieren andere Parteien, wie in dem Fall die AfD, davon. Und da hat man dann gemerkt, da muss eine Kursänderung her. Und die kam dann auch mit Markus Söder, der sich mit Annegret Kramp-Karrenbauer, der noch Parteichefin, wirklich zusammengetan hat, der ein gutes Verhältnis mit ihr aufgebaut hat und der sich jetzt eben auch sehr stark an Angela Merkel hält. Also da hat man gesagt, für dieses Bundestagswahljahr ist diese Geschlossenheit eben auch nochmal ein Signal, das man aussenden möchte.
Das heißt, wie stellt sich die CSU in diesem Jahr politisch auf?
Also das wird nochmal ganz interessant, wie sie sich dann tatsächlich aufstellt. Im Moment ist es so, dass man auf jeden Fall sagt, man möchte einen oder man erwartet einen Lagerwahlkampf. Alexander Dobrindt hat von einer Richtungsentscheidung gesprochen, die Bundestagswahl betreffend. Also entweder Union plus einen Koalitionspartner oder eben eine linke Koalition, die am Ende dieser Bundestagswahl steht. Interessant wird es, glaube ich, aber noch in den nächsten Monaten. Also man kann sehr viel ja nicht vorhersagen, wie sich die CSU aufstellt. Hängt zum Beispiel sehr stark davon ab, wer den CDU-Vorsitzender wird. Der wird am 16. Januar gewählt. Wenn es zum Beispiel ein Friedrich Merz wird, dann kann die CSU nicht so konservativ sein, wie sie das vielleicht bei einem Armin Laschet wäre. Sie versteht sich ja doch immer auch irgendwie als Gegengewicht zur CDU. Also davon wird noch sehr viel abhängen, wie man sich in diesem Wahljahr tatsächlich strategisch aufstellt. Klar ist auch schon geworden, und das schon seit einigen Monaten, dass man nicht mehr die SPD als Hauptgegner begreift, sondern mittlerweile die Grünen als Hauptgegner sieht. Das hat eben damit zu tun, dass die CSU, aber auch die CDU gesehen hat, dass die Wähler, die nicht zur CDU gehen, möglicherweise dann die Grünen eben gerne wählen. Und dieses Wahljahr bringt auch nochmal mit sich, dass eine Kanzlerin nicht mehr antritt, die Amtsinhaberin nicht mehr antritt und die Leute, die bislang Angela Merkel gewählt haben, vielleicht jetzt sagen, wenn die nicht mehr da ist, wen wähle ich dann? Vielleicht wähle ich dann tatsächlich die Grünen und das möchte man als Union natürlich verhindern.
Es kommt also sehr viel auf den Kanzlerkandidaten an. Sie haben eben schon gesagt, der Parteivorsitzende der CDU wird am 16. Januar gewählt. Hängt davon auch ab, ob ein Söder vielleicht von der CSU stark gemacht wird als Kanzlerkandidat?
Ja, also ich glaube, nach diesem 16. Januar, wenn der CDU-Vorsitzende feststeht, dann wird sich vielleicht das ein oder andere lichten. Also das hängt sicher davon ab, dann wie stark ist das Wahlergebnis des CDU-Vorsitzenden. Wenn das wirklich ein gutes Ergebnis ist, dann hat der schon mal eine starke Basis. Danach möchte aber die CSU noch nicht festlegen, wer Kanzlerkandidat wird, sondern möchte tatsächlich bis zum Frühjahr warten. Das möchte wohl auch die CDU jetzt in Teilen. Dann, wenn die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg vorbei sind, sehr wichtige Landtagswahlen. Und das ist so auch ein bisschen ein Gradmesser, wie ein CDU-Kandidat oder ein CDU-Vorsitzender dann auch ankommt bei der Bevölkerung. Und danach wird man dann eben gucken, wie sind dann auch noch die Beliebtheitswerte von Markus Söder, was ist da passiert. Und entsprechend dann wird sich erst entscheiden, wer wird Kanzlerkandidat der Union. Ich halte es noch nicht für ausgeschlossen, dass es eben Markus Söder wird, aber es muss auch sehr viel passieren, dass er das dann tatsächlich macht. Er hat ja in Bayern auch noch ein gutes Standing, die CSU steht gut da und würde auch, wenn Markus Söder Kanzlerkandidat wird, sozusagen diesen im Marketing, sagt man, Unique Selling Point aufgeben, dass man nur noch Bayern vertritt, sondern man müsste ja dann plötzlich ganz Deutschland vertreten.
Katharina Hamberger zur Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Berlin. Danke. Ja. 2021 ist Superwahljahr mit 2 Kommunalwahlen, 5 Landtags- und einer Bundestagswahl. Eingeläutet werden die Urnengänge am 14. März. Da findet unter anderem die Landtagswahl in Baden-Württemberg statt. Und klar ist, es wird dieses Mal nicht ganz einfach. Die Pandemie soll aus dem Wahlkampf herausgehalten werden, heißt es immer. Ob das funktioniert, werden die kommenden Wochen zeigen. Die Politiker versuchen sich auf jeden Fall mit allen Pandemieregeln im traditionellen Wahlkampfgeschäft, also an den traditionellen Themen, orientiert. Das wiederum wird für den Bund spannend, weil in vielem gilt die Landtagswahl in Baden-Württemberg als Gradmesser für die Bundestagswahl im September. Also wird es eine Neuauflage von Grün-Schwarz in Baden-Württemberg geben und damit nochmal einen Anstoß für eine schwarz-grüne Koalition in Berlin. Können die Grünen ihre guten Umfragewerte weiterhalten? Denn in Baden-Württemberg haben sie eine junge und eine sehr kämpferische Konkurrenz bekommen. Manche der Grünen wollen auch deshalb ihr Profil mehr schärfen und mit der CDU lieber Schluss machen. Könnte also die SPD ein neuer Koalitionspartner sein? Katharina Thoms mit Stimmungen und Stimmen aus dem Wahlkampf in Baden-Württemberg.
Der Grüne und amtierende Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, er geht als Favorit in den Wahlkampf. Er profitiert derzeit von seiner Rolle als Krisenmanager in der Corona-Pandemie.
Ich muss allerdings euch gestehen, es ist gerade nicht einfach für mich, über die Wahl zu sprechen.
Auf dem Landesparteitag haben ihn die Grünen im Dezember zum Spitzenkandidaten gekürt. Zwischen 2 Corona-Krisensitzungen mit der Kanzlerin. Nach 10 Jahren als Ministerpräsident tritt Kretschmann mit 72 Jahren jetzt zum 3. Mal an. Kernthema im Wahlkampf der Grünen, der Klimaschutz.
Wir wollen regieren, um das Klima zu schützen. Und nicht, weil es in der Villa reizend scheint, so heimelig und schön ist und es ein schönes Schloss ist, in dem ich da regiere. Das ist nicht das Motiv.
Aber zwischen Corona-Lockdown, Schul- und Ladenschließungen fällt es derzeit schwer, den Klimawandel als Thema in den Vordergrund zu rücken. In einem Wahlkampf, der obendrein vor allem digital stattfinden muss. Schwierig, sich so gegen den Koalitionspartner, die CDU, zu positionieren. Kretschmann betont oft, er wolle mit der Pandemie keine Wählerstimmen fangen.
Das habe ich mit der Spitzenkandidatin der CDU auch vereinbart. Es gibt keinen Corona-Wahlkampf. Ich glaube, das ist jetzt erstmal neben allem Vorwahlkampf wichtig, dass das die Bevölkerung weiß, dass wir keinen Corona-Wahlkampf machen.
Während Kretschmann als Macher durch die Corona-Pandemie geht, versucht die Kultusministerin von Baden-Württemberg, die CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann, sich mit Schulthemen zu positionieren. Zuletzt bekam sie viel Aufmerksamkeit, aber auch Gegenwind, weil sie trotz hoher Infektionszahlen für schnelle Schulöffnungen gekämpft hat. Kretschmanns Staatsministerium reagierte nur kühl via Twitter. Im Telefoninterview sagt Eisenmann:
Ich denke, wir arbeiten jetzt in dieser schwierigen Zeit von Corona auch durchaus konstruktiv miteinander. Aber wir sind unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Ansätzen und auch unterschiedlichen inhaltlichen Überzeugungen. Und die werden wir im Wahlkampf als CDU für uns auch deutlich machen.
In 2 Wochen wird die CDU ihr Wahlprogramm verabschieden und voraussichtlich mehr auf die Wirtschaft setzen. In den Umfragen liegt die CDU meist hinter den Grünen. Vermutlich könnte es rein rechnerisch mit einer Neuauflage der Koalition klappen. Doch viele Grüne wollen gar nicht mehr mit der CDU regieren. Die Landesvorsitzende Sandra Detzer auf dem Parteitag:
Lasst uns gemeinsam kämpfen gegen diejenigen, die ambitionierten und wirksamen Klimaschutz verhindern. Und ja, diese Verhinderer haben in Baden-Württemberg einen Namen: CDU. Sie war unser Klotz am Bein, ohne den wir noch viel mehr hätten hinbekommen können.
CDU-Landeschef Thomas Strobel, Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident, hat den Angriff des Koalitionspartners zuletzt freundlich abprallen lassen.
Das zeigt ja, dass die CDU in dieser Koalition als CDU offensichtlich sichtbar und erkennbar ist und dass wir durchaus in der Regierungsarbeit, die gut und verlässlich ist, unsere eigenen Akzente auch gesetzt haben.
Die grüne Landesvorsitzende Detzer hat sich für eine Ampelkoalition mit SPD und FDP ausgesprochen. Die Grünen in Baden-Württemberg seien
gesprächsbereit und sie können auch davon ausgehen, dass wir Gespräche führen mit SPD und FDP. Das wäre die Präferenz.
FDP und SPD haben ebenfalls Gesprächs- und Koalitionsbereitschaft signalisiert. Die FDP hat das gerade auf ihrem Dreikönigstreffen klargemacht und die SPD wirbt nicht nur mit typisch sozialdemokratischen Themen wie gebührenfreien Kitas zum Beispiel. Die Sozialdemokraten besetzen jetzt auch offensiver Verkehrs- und Klimaschutzthemen, bieten sich so als Partner der Grünen und Gegenpol zur CDU an. Zuletzt der SPD-Chef in Baden-Württemberg, Andreas Stoch, in einer Online-Podiumsdiskussion.
Deswegen ist für mich klar, dass wir, wenn wir in diesem Bereich weiterkommen wollen, ab dem 14. März in Baden-Württemberg eine andere Regierung brauchen, die das nicht nur als kleinsten gemeinsamen Nenner formuliert, sondern als wirkliches politisches Ziel.
Den Umfragen zufolge wäre eine solche Koalition jedenfalls nur zu dritt möglich, als Ampel. Der grüne Spitzenkandidat Kretschmann überlässt solche Spekulationen lieber seiner Partei. Er kann sich offenbar auch die weitere Zusammenarbeit mit der CDU vorstellen. Gefahr droht für die Grünen, auch aus Kretschmanns Sicht, außerdem noch von einer anderen Seite. Meist junge, umweltengagierte Menschen haben sich auch in Baden-Württemberg zu einer neuen Partei zusammengeschlossen. Als Klimaliste wollen sie zur Landtagswahl Mitte März antreten. Was fehlt den Grünen, was die Klimaliste Baden-Württemberg hat?
Der konsequente politische Wille, Klimaschutz durchzusetzen und das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Zumindest eben den Beitrag, den Deutschland oder eben in dem Fall Baden-Württemberg leisten kann, zu leisten.
Sagt die Co-Vorsitzende der Klimaliste aus Karlsruhe, Sandra Overlack. Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future, Extinction Rebellion und auch enttäuschte Grünen-Anhänger bilden die Basis. Overlack bewirbt sich im badischen Rastatt. Die 20-Jährige will das aber nicht als Kampfansage verstanden wissen.
Es ist super, dass die Grünen hier auch Seniorpartner sozusagen in der Regierung sind. Ich glaube, was wir mit unserem Antritt gezeigt haben, ist, dass einfach noch mehr notwendig ist. Und die Arbeit, die die Grünen machen, ist super, aber sie reicht nicht. Deshalb treten wir an und deshalb haben wir uns gegründet.
Die erste Hürde haben sie dafür genommen und genug Unterschriften gesammelt, um in fast allen Wahlkreisen anzutreten. Dass sie in den Landtag einziehen werden, eher unwahrscheinlich. Aber die Klimaliste könnte die Grünen in manchen Wahlkreisen Stimmen kosten und empfindlich schwächen. Als Radikale, jüngere Variante der über 40 Jahre alten Grünen selbst.
Katharina Thoms über den Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg. Am 14. März ist auch Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Und da geht es schon ordentlich zur Sache. Die CDU ist wild entschlossen, dieses Mal, nach 30 Jahren, wieder an die Regierung zu kommen. Die hatte sie bis 1991 inne, seither ist sie Opposition. Es wird ein kurzer Wahlkampf. In einem Monat beginnt bereits die Briefwahl. Daher sind auch die Parteien der Ampelkoalition mit ihren Kampagnen am Start. Heute haben die Grünen ihre Themen vorgestellt. Morgen wird das die SPD tun, nächste Woche die FDP. Deren Landeschef ist ja Volker Wissing, Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz, aber dort nicht Spitzenkandidat seiner Partei, weil er ist ja auch Generalsekretär der Bundes-FDP und deshalb rheinland-pfälzischer Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Ein Rollenspiel, das für Verwirrung sorgen und tatsächlich der Ampel die gelbe Farbe nehmen könnte. Denn auf ihn hat es die CDU derzeit besonders abgesehen. Mehr als auf Malu Dreyer, sagt Anke Petermann in ihren Beobachtungen des Wahlkampfes in Rheinland-Pfalz.
Neujahrsempfang der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei. Üblicherweise kommen bei dieser Gelegenheit Spitzenpolitiker mit einflussreichen Akteuren aus Wirtschaft und Kultur, Sport und Medien zusammen. In einem Wahljahr sind solche Kontakte wichtiger denn je. Doch die Corona-Pandemie verbietet Geselligkeit. So wurde aus dem Empfang eine digitale Show für eine Frau.
Wir sind auch vergleichsweise, finde ich, bei allen Schmerzen, die wir zu ertragen haben, immer noch ganz gut durch die Pandemie gekommen.
Ministerpräsidentin Dreyer steht einsam am Podium des Festsaals. Die SPD-Politikerin versucht es mit Optimismus und verweist dabei auch auf die wirtschaftliche Innovationskraft in Rheinland-Pfalz. Impfstoff von BioNTech in Mainz, Elektroantriebe für Lkw aus Wörth.
Oder auch die BASF. Sie will bis 2030 vollständig klimaneutral wachsen.
Dreyer gibt die Wirtschaftsministerin gleich mit. Doch Volker Wissing, in dessen Ressort sie da wildert, dürfte das verkraften. Über mangelnde Aufmerksamkeit kann der FDP-Landeschef jedenfalls nicht klagen. Als neuer Generalsekretär der Bundes-FDP kritisiert er unermüdlich Corona-Freiheitsbeschränkungen und mangelnde Impfstoffbeschaffung durch die Bundesregierung. Anfang der Woche in der Talkshow Hart aber fair im Ersten, dann live im Berliner Studio des ARD-Morgenmagazins, außerdem im Corona-Spezial des ZDF. Die oppositionelle CDU in Rheinland-Pfalz geißelt ihn schon als Teilzeitwirtschaftsminister. Wissing kontert am Telefon:
Diese Vorwürfe sind ziemlich albern und entbehren jeglicher Grundlage. Es ist ganz üblich, dass Minister auch hohe Parteiämter bekleiden.
Julia Klöckner macht es schließlich vor als Bundesagrarministerin und Chefin der Rheinland-Pfalz-CDU. Doch Klöckners Generalsekretär Gerd Schreiner wirft Wissing im Interview am Rheinufer gegenüber der Mainzer CDU-Zentrale auch politische Widersprüchlichkeit vor.
Wir nennen ihn hier alle immer nur noch den Häuptling gespaltene Zunge, weil es kann nicht sein, dass er einerseits in einer Ministerpräsidentenkonferenz sitzt und Maßnahmen auf den Weg bringt, die Corona-Krise zu bewältigen und auf der anderen Seite 5 Minuten später zusammen mit dem Unterwäschemodel Lindner vor die Presse tritt und erklärt, dass das alles enteignungsgleich ist. So eine Verantwortungslosigkeit geißeln wir, unabhängig davon, dass natürlich der Hauptkontrahent die noch amtierende Ministerpräsidentin ist.
Schiebt Schreiner nach und scheint sich selbst noch ein bisschen über seine Unterwäsche-Model-Attacke auf den FDP-Chef zu wundern. Wenn die CDU in Rheinland-Pfalz auf die Liberalen eindrischt, hofft sie, die ganze Ampelkoalition ins Wanken zu bringen. Vielleicht ist das die Erklärung für die hemmungslose Angriffslust. Denn die Rheinland-Pfalz-FDP laviert in der jüngsten Umfrage bei 5% und gilt als Wackelkandidat der Ampel. Die Koalition ziert vor allem von der Beliebtheit Malu Dreyers. Die Ministerpräsidentin zu attackieren gilt als unpopulär. Lieber geht die CDU-Opposition also auf Dreyers Stellvertreter Volker Wissing los. Selbst wenn der in seiner Kritik am Berliner Corona-Management zuletzt etwas abgerüstet hat. Die Frage, ob er im verlängerten Lockdown eine fortgesetzte Enteignung von Einzelhändlern, Gastronomen und Hoteliers sieht, beantwortet er am Telefon milde.
Die Schließungen sind eine hohe Belastung für die Wirtschaft. Deswegen hat die Bundesregierung ja auch erkannt, dass sie Entschädigungen dafür leisten muss und die entsprechenden Entschädigungsprogramme auf den Weg gebracht.
Hauptzielscheibe für die CDU ist Volker Wissing auch, weil in seinem Ministerium besonders viele Beförderungen im Verdacht stehen, nach Parteibuch und Gutsherrenart erfolgt zu sein. Die Christdemokraten forderten den Ressortchef auf, sich zu erklären. Wurden höher dotierte Positionen vergeben, ohne die per Gerichtsurteil definierten Grundsätze einzuhalten? Wissing überließ die Antwort seiner Staatssekretärin Daniela Schmidt.
Es hat regelmäßig auch eine Beurteilung der Leistung stattgefunden. Diese wurde eben nicht nach den Formerfordernissen des Urteils vorgenommen. Und deswegen werden wir hier entsprechende förmliche Anpassungen auch in Zukunft vornehmen.
Rein formale Versäumnisse also? Die CDU Rheinland-Pfalz bezweifelt das. Sie lässt ein Rechtsgutachten zu der schwer verständlichen Antwort des sozialdemokratischen Innenministers auf ihre große Anfrage erstellen. Das Ergebnis durfte die Oppositionspartei pünktlich zum Ende des Corona-bedingt verkürzten Wahlkampfs präsentieren. Schon Anfang Februar beginnt die Briefwahl, von der vermutlich viele Wähler Gebrauch machen werden. Bis dahin müssen also alle Wahlkämpfer die Schwachpunkte der Gegner entlarvt und sich selbst überzeugend dargestellt haben. Dass das Mainzer Wirtschaftsministerium aufgrund fortlaufender Notizen zu Einzelgesprächen tatsächlich nur die besten und nicht die FDP-treuesten befördert haben will, entlockt CDU-Generalsekretär Schreiner ein Hohnlächeln.
Wenn am Ende eines Schuljahres die Lehrer meinen Kindern erzählen würden, ihr kriegt dieses Jahr kein Zeugnis, wir haben hier fortlaufend irgendwelche handschriftlichen Gesprächsnotizen gefertigt und aufgrund derer wird der eine versetzt und der andere nicht versetzt. Ich weiß nicht, was meine Kinder davon halten würden. Und genauso ist es gelaufen. Und sich kaltschnäuzig hinter so einer Formulierung zu verstecken, finde ich schon dreist. Da wird es Zeit, dass es in Rheinland-Pfalz zu einem Regierungswechsel kommt.
Sagt der christdemokratische Chefwahlkämpfer in Rheinland-Pfalz. Die CDU steht in den Umfragen derzeit als stärkste Kraft da, mangels Verbündeter aber noch als einsame Kraft.
Landtagswahlkampf auch in Rheinland-Pfalz. Anke Petermann hat uns dorthin mitgenommen. Unsere Kinder sitzen also jetzt und demnächst zu Hause in der Schule. Viele Eltern machen sich Sorgen, ob das denn mit dem Distanzunterricht funktioniert. Es ist ein Abenteuer, ja, auch für meine Tochter am Montag. Funktioniert Deutsch online oder bricht die Verbindung wie schon vor den Ferien zusammen, wenn zu viele Klassen den Unterricht via Bildschirm nutzen wollen? Eigentlich haben wir damit allein schon genug Probleme. Aber die anderen schwierigen Themen, die es schon viel länger im Bildungssystem gibt, die lösen sich ja derweil nicht in Luft auf. Zum Beispiel das Problem Sprache. Eine Erhebung hat ergeben, dass in deutschen Großstädten knapp 50% der Kinder in Haushalten aufwachsen, in denen nicht vornehmlich Deutsch gesprochen wird. Das wird oft als Manko empfunden, so nach dem Motto, ja, dann lernen die ja nie richtig Deutsch. Das könnte so sein, muss das aber nicht. Zweisprachigkeit kann auch eine große Chance sein. Migrantenorganisationen und Sprachwissenschaftler sagen, wenn es in den Herkunftssprachen auch Unterricht gäbe, wäre das Deutschlernen sehr viel leichter. Deshalb fordern sie, den herkunftssprachlichen Unterricht in Deutschland auszubauen und flächendeckend als Prüfungssprachen zuzulassen. Türkisch als Abifach oder Polnisch. Luise Sammann hat erfahren, welches Potenzial das hätte.
Agatha Koch aus Berlin ist stolz. Ihre beiden fast erwachsenen Kinder sind zweisprachig. Neben Deutsch sprechen, lesen und schreiben die beiden auch die Sprache ihrer Mutter, Polnisch.
Wenn Eltern arbeitstätig sind und wenn Kinder in der Kita oder in der Schule sind, wie viel Zeit bleibt wirklich füreinander? Natürlich, man kann auch beim zusammen Einkaufen auch eine Unterhaltung führen und dadurch schon mal eine Sprache trainieren. Aber man braucht auch diese Ruheinseln, wo wirklich systematisch auch das Lernen vorangetrieben wird. Und dafür braucht man Zeit und braucht man schließlich auch Wissen, wie bringe ich dem Kind das rüber.
Studien bestätigen, was Agata Koch in der polnischen Community in Berlin schon lange beobachtet. Mehrsprachig aufwachsende Kinder in Deutschland sprechen die Sprache ihrer Eltern oder Großeltern oft nur noch gebrochen, kennen und verstehen dadurch häufig auch die Märchen, Ratschläge und Traditionen ihrer eigenen Verwandten nicht mehr. Agata Koch wollte, dass es anders kommt und gründete das polnische Sprachcafé in Berlin-Pankow. Ein Verein mit breitem Angebot für mehrsprachige Kinder und Erwachsene.
Wir sind keine Schule, aber wir versuchen, eine positive Einstellung dazu aufzubauen, zum Land ihrer Großmütter, Großväter, Eltern und so weiter, und sich nicht davor zu schämen.
Immer wieder trifft die polnische Mutter auf Kinder, Jugendliche und Eltern, die ihre Zweisprachigkeit in Deutschland als Makel erleben. Als Verdachtsmoment dafür, dass sie sich nicht integrieren wollten. Arabisch- oder türkischsprachige Eltern berichten zudem von dem Gefühl der Stigmatisierung, wenn sie ihre Kinder zu freiwilligen Nachmittagskursen schicken oder auch nur in der Öffentlichkeit in ihrer Herkunftssprache sprechen. Dabei belegen wissenschaftliche Studien längst, dass eine gut geförderte Erstsprache beim Deutschlernen nicht etwa hinderlich, sondern im Gegenteil förderlich ist.
Befunde aus den Wissenschaften, die weisen einfach darauf hin, dass wir beim Erwerb von Sprachen so ganz alte, liebgewonnene Denkweisen über den Haufen werfen müssen.
So der Sprachwissenschaftler Heiner Böttger von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Dazu gehört auch, dass man zum Beispiel in Deutschland möglichst viel Deutsch sprechen muss in den Familien und in den Schulen und in der Umgebung, um auch wirklich dann Deutsch zu erwerben. Das ist nicht so.
Stattdessen gilt laut Böttger, das Rezept, um möglichst gut Deutsch zu lernen, ist bei mehrsprachig Aufwachsenden eine möglichst gut ausgeprägte Erstsprache. Nicht nur deswegen seien die zahlreichen Herkunftssprachen in unserer Gesellschaft ein Schatz, den es zu pflegen gelte, so Katharina Niewiedzol, Integrationsbeauftragte des Senats von Berlin.
Wir haben in unseren Bildungsstatistiken immer diesen Hinweis NDH, nicht deutscher Herkunftssprache. Wir könnten auch fragen, welche Sprachen spricht dieses Kind und die in der Statistik abbilden. Und das ist, glaube ich, ein Kernproblem, diese defizitorientierte Perspektive. Man kann aber wissenschaftlich und auch ökonomisch und sozial ganz viele Argumente finden, die zeigen, dass die Mehrsprachigkeit einen wahnsinnigen Vorteil bietet, sowohl für die Gesellschaft wie auch für den Einzelnen.
Dafür allerdings muss sie gefördert werden. Und zwar in der Schule nach deutschen Lehrplänen, fordern Experten. Dennoch findet in Bundesländern wie Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein aktuell kein staatlich finanzierter und organisierter herkunftssprachlicher Unterricht statt. Eltern, die hier zum Beispiel das Arabisch oder Türkisch ihrer Kinder fördern wollen, haben dafür keine andere Wahl, als auf von Moscheen oder dem türkischen Konsulat angebotene Kurse zurückzugreifen. Auch wenn sie davon nicht unbedingt ideologisch oder religiös überzeugt sind. In Ländern wie Berlin, Bremen oder vor allem Nordrhein-Westfalen ist der herkunftssprachliche Unterricht zwar deutlich besser ausgebaut, aber auch hier ist die Teilnahme meist freiwillig, nicht versetzungs- oder prüfungsrelevant und oft nur für die Grundschule vorgesehen.
Die Mehrheit der mehrsprachig Aufwachsenden in Deutschland hat nicht die Möglichkeit, die eigenen Sprachen weiterzuentwickeln.
Resümiert deswegen Dieter Vogel von der Universität Bremen. Sie verweist außerdem auf Beispiele von Jugendlichen, die zwar neben Deutsch fließend Chinesisch oder Farsi sprechen, wegen fehlender Französisch- oder Lateinkenntnisse aber dennoch am Zugang zum Gymnasium scheitern. Damit sich das ändert, fordert die Wissenschaftlerin, Schülerinnen in Deutschland sollten in Zukunft einen Rechtsanspruch auf Prüfungen in allen Sprachen haben, für die schriftliches Material vorliegt. Statt zum Beispiel verpflichtend am Französisch- oder Lateinunterricht teilnehmen zu müssen, sollten sie parallel und gegebenenfalls digital auf Prüfungen in ihrer Herkunftssprache vorbereitet werden, die sie sich dann als zweite Fremdsprache anerkennen lassen können. Für fast alle Sprachen gäbe es an deutschen Universitäten Institute, die schon jetzt Prüfungen auch digital abnehmen könnten.
Bis so etwas natürlich flächig in Deutschland mit seinem föderalen Bildungssystem irgendwo angekommen sein kann, das kann schon noch eine Weile dauern. Aber Ich bin zuversichtlich, dass die Zeit reif ist dafür und dass es sich lohnt, sich dafür einzusetzen.
Dieter Vogel und ihre Kolleginnen wollen ihren Vorschlag im nächsten Schritt der Kultusministerkonferenz unterbreiten. Auf Kritik und Widerstand, wie sie beim Thema Herkunftssprachenunterricht häufig, aber nicht nur von konservativer Seite kommt, sind sie gefasst. Denn Sprache ist immer auch ein ideologisch aufgeladenes Thema. Aber, so die Wissenschaftlerin, langfristig kann sich eine Migrationsgesellschaft wie die deutsche ein nur auf einsprachig aufwachsende Kinder ausgerichtetes Schulsystem schlicht nicht mehr leisten.
Luise Sammann über die positiven Effekte, wenn Herkunftssprachen in der Schule mehr gefördert werden. Ein Blick auf die Informationsseiten des Auswärtigen Amtes reichen, um zu wissen, Afghanistan ist auch wegen der Corona-Pandemie ein gefährliches Land. Die Regierung erlässt kaum Beschränkungen. Deutschland hat Afghanistan als Risikogebiet eingestuft. Öffentliche Krankenhäuser entsprechen dort meist nicht internationalen medizinischen Standards. So steht es in den Sicherheitshinweisen. Und doch ist all das kein Grund, um auf Abschiebungen in diesen Zeiten zu verzichten. Es wurde zwar im Jahresverlauf weniger abgeschoben, aber jetzt doch wieder mehr. Kurz vor Weihnachten wurden 30 Afghanen von Deutschland ausgeflogen. Und jetzt haben wieder langjährig geduldete Familien, auch aus anderen Ländern, die Sorge, dass sie demnächst Deutschland verlassen müssen. Niklas Ottersbach hat in Magdeburg zwei Familien kennengelernt. Sie kommen aus Armenien und aus Serbien. Beide Länder sind ebenfalls Corona-Risikogebiete.
Neysha Bajamovic ist 16 Jahre alt. Er kommt aus einer serbischen Roma-Familie, die vor knapp 10 Jahren nach Magdeburg ausgewandert ist. Neyshas große Leidenschaft? Breakdance. Mit seinem Verein war er schon auf Tanzbattles in Berlin, Dortmund oder Bremen. Schule, die hat Neysha abgebrochen. Jetzt macht er ein berufsvorbereitendes Jahr.
Na, ich mache jetzt ein Praktikum bei Friseur. Erstmal will ich das erstmal erledigen. Und dann mache ich auch noch eine friseurliche Ausbildung. Und dann auch mit Tanzen weiter natürlich. Also eigentlich beides.
Neysha hat also Pläne in Deutschland. Das Problem, er und seine Familie sollen abgeschoben werden zum dritten Mal. Serbien gilt als sicherer Drittstaat. Die Asylanträge der Familie Bajamovic wurden abgelehnt. 2015 und 2016 scheiterten die Abschiebeversuche allerdings, weil die Eltern nicht reisefähig waren. Der Vater von Neysha, Epileptiker. Jetzt sieht die Ausländerbehörde Magdeburg aber kein Hindernis mehr für eine Abschiebung. Das mache seinen Eltern zu schaffen, sagt Neysha.
Wegen dieser Abschiebung, die machen sich halt Sorgen, auch meine Mutter. Die nehmen halt Tabletten, damit die schlafen können nachts, weil die sonst so nicht schlafen können. Sonst denken die halt immer so nach, zum Beispiel, was passiert jetzt, wenn ich schlafe und Polizei kommt zu uns nach Hause, klopft dann natürlich und sagt, komm, jetzt geht mal nach Serbien.
Dorthin möchte die Roma-Familie nicht zurück. Sie muss aber, argumentiert die Ausländerbehörde Magdeburg. Die Eltern seien dauerhaft auf Hilfen des Staates angewiesen. Die Mutter ist Analphabetin, der Vater als Epileptiker körperlich stark eingeschränkt. Neysha und seine 5 Geschwister zu selten in der Schule. Oder, wie es auf Amtsdeutsch der Ausländerbehörde Magdeburg auf Deutschlandfunk-Nachfrage heißt,
die für einen humanitären Aufenthalt gesetzlich nominierten Voraussetzungen zur Integration sind durch kein Familienmitglied erfüllt.
Während der Familie Bajamovic die Abschiebung noch droht, ist sie bei Familie Ahmadian schon geschehen. Die armenische Familie lebte mehr als 2 Jahrzehnte in Magdeburg. Bei der Abschiebung Anfang Dezember hat es die 6-köpfige Familie zerrissen. Eine Tragödie, sagt Aziz Arabian, der Bruder der abgeschobenen Mutter.
Meine Schwester wurde abgeschoben mit ihren 2 Kindern nach Armenien und 2 Kinder sind bei der Abschiebung geflüchtet. Und der Ehemann durfte aufgrund dessen hier bleiben, wird aber nur wöchentlich verlängert von der Ausländerbehörde, dass er seine Kinder findet und irgendwann auch mit abgeschoben werden darf oder kann.
Diese Kundgebung.
Eine Demo auf dem Magdeburger Domplatz, organisiert vom Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt. Etwa 150 Leute sind gekommen. Das Schicksal der Ahmadians bewegt die Magdeburger, speziell das, was mit Elena passiert. Sie ist die älteste Tochter der Ahmadians, 13 Jahre alt. hier geboren und aufgewachsen. Bei der Abschiebung floh sie aus dem Polizeibus. Mittlerweile ist sie in psychiatrischer Behandlung. Ihre Mitschüler sind auch zur Demo gekommen, halten Transparente hoch, sind immer noch entsetzt.
Also wir sind halt so eine Klasse, wir sind irgendwie so eine Familie und sie war uns halt auch sehr wichtig, sie war halt auch für jeden immer da und so, und das war schon echt krass.
Die war halt ein Teil von unserer Klasse, wir vermissen sie halt auch und ja.
Das ist so sinnlos einfach, die sollen einfach hier bleiben. Die haben hier einfach ihr komplettes Leben einfach gelebt und ich verstehe es einfach nicht, warum.
Auch hier hat die Ausländerbehörde Magdeburg eine Erklärung. Die Eltern von Elena hätten damals falsche Angaben gemacht, sich als syrische Flüchtlinge ausgegeben, jahrelang unter falscher Identität gelebt. Erst 2018 konnte Aziz Arabian die beiden dazu bewegen, ihre wahre Identität preiszugeben. Sein Schwager bekam zu dieser Zeit einen festen Lieferantenjob, aber eben auch den Entzug des Aufenthaltsrechts. Denn die Identitätslüge, sie wiegt im Asylrecht schwer. Dennoch bleibt die Frage, warum ausgerechnet jetzt die Abschiebung nach 22 Jahren in Magdeburg? Susi Möbeck hat eine Theorie. Sie ist die Integrationsbeauftragte des Landes Sachsen-Anhalt. Die SPD-Politikerin sagt, niedrige Abschiebezahlen in der Pandemie und sogenannte Altfälle wie die Ahmadians oder die Bajamovics, die jetzt bearbeitet werden, beides hänge zusammen.
Was aber schon vorstellbar ist, ist, dass die Ausländerbehörden natürlich in der Zeit, in der sie auch keine Abschiebungen realisieren konnten, dann auch sich damit befasst haben, Altfälle heranzuziehen und zu prüfen, zu denen sie möglicherweise in der letzten Zeit gar nicht gekommen sind. Und wenn dann die Situation eintritt, dass in ein Land wieder Abschiebungen möglich sind, dass es dann eben auch ziemlich schnell erfolgt.
Und für den Fall Ahmadian, die zerrissene armenische Familie, kommt nun hinzu, eine Rückholung der abgeschobenen Mutter und der zwei Kinder sei schwierig, weil es dafür keine Rechtsgrundlage gäbe. Anders sehe es bei Nesha Bajamovic und seiner Familie aus, sagt Integrationsbeauftragte Möbeck. Denn dort ist die Abschiebung ja noch nicht geschehen. Auch eine Identitätstäuschung liege hier nicht vor. Eine Abschiebung der Familie Bajamovic könne man daher auch als unzumutbare Härte betrachten.
Deshalb bereite ich auch derzeit einen Härtefallantrag für die Familie Bajamovic vor. Das ist derzeit in Prüfung, ob das sozusagen dafür die Voraussetzungen gegeben sind.
Und so sind es für Nesha und seine Familie derzeit bange Wochen zwischen Gehen und Bleiben. Als ältestes Kind muss der 16-Jährige alles organisieren. Keine leichte Aufgabe für ihn.
Na, meine Eltern sagen, Nesha, mach mal dies, Nesha, bitte geh mal zum Anwalt. Und dann muss ich das alles machen. Wer soll denn das sonst machen? Aber für mich ist es auch gut, dass ich meinen Eltern helfe. Also ist nicht nur schlecht, sondern auch gut für mich.
Und noch etwas ist gut für Nesha. Es gibt zahlreiche Unterstützer aus dem Tanzverein, möglicherweise nun die Aufnahme in die Härtefallkommission. In diesem Gremium würde der Fall neu besprochen. Nesha hofft nur, dass er hier bleiben darf, wo er seine Freunde hat, wo er seine Zukunft sieht, in Magdeburg.
Niklas Ottersbach über drohende Abschiebungen in Corona-Zeiten. Das war das erste DLF-Magazin 2021. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Laura Esslinger zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.